Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Es ist die Gemeinschaft, in der wir alle leben und über die wir doch selten wirklich differenziert nachdenken. Die europäische Gemeinschaft. Welche Zukunft hat sie, wenn überhaupt, und wie kann sie demokratisch gestaltet werden? Darüber hat der österreichische Schriftsteller und Romancier Robert Menasse nun ein Essay, ein wuchtiges Essay geschrieben mit dem Titel »Die Welt von morgen«, in dem er uns anregt, kritisch und auch fantasievoll mit dieser Zukunft der europäischen Gemeinschaft umzugehen. Ich bin sehr froh, dass Sie heute bei uns sind, bei Sein und Streit. Herzlich willkommen, Robert Menasse.
Ja, ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank.
Herr Menasse, es ist ja jetzt wieder Europawahl vom 6. bis zum 9. Juni. Erstmal die Frage, gehen Sie denn wählen und wenn ja, mit welcher Überzeugung?
Ich gehe natürlich wählen, weil ich der Meinung bin, wir brauchen ein demokratisches Europa. Und die Wahl zum Europaparlament ist die einzige Möglichkeit, sein demokratisches Recht auszuüben. Und auch wenn die europäische Demokratie in den Kinderschuhen steckt und noch wirklich sehr ausbaubedürftig ist, es ist das, was wir im Moment an Möglichkeiten haben, und deswegen gehe ich wählen.
Und in Ihrem Buch »Die Welt von morgen« wird ja sehr klar markiert, dass diese Europäische Union in ihrem jetzigen Zustand in Sachen Legitimation und Demokratie einiges, vielleicht sogar aus Ihrer Sicht Wesentliches zu wünschen übrig lässt.
Ja, das ist richtig. Die Europäische Union leidet, und zwar buchstäblich, wirklich leidet, unter einem grundsätzlichen, unproduktiven Widerspruch im Hinblick auf das System, auf das wir uns inzwischen vorläufig zur Organisation Europas geeinigt haben. Und der grundlegende Widerspruch ist einfach der, dass die europäische Idee ursprünglich eigentlich war, eine politische Union zu entwickeln, die den Nationalismus überwindet. Der Nationalismus, der verheerende Verbrechen angerichtet hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und deswegen auch wurde bewusst eine nachnationale Entwicklung eingeleitet mit supranationalen Institutionen und so weiter. Und gleichzeitig die politische Organisation der EU immer noch im Grunde auf den Prinzipien nationalstaatlicher Interessen beruht. Und dieser Widerspruch produziert Krisen. Dieser Widerspruch führt dazu, dass vieles nicht funktioniert. Er führt dazu, dass wichtige Entscheidungen einfach nicht zustande kommen. Das wiederum führt dazu, dass viele Menschen an der EU zu zweifeln beginnen. Die sagen, das funktioniert nicht, wollen zurück zum souveränen Nationalstaat, was das Problem wieder verschärft. Es ist, wie gesagt, ein unproduktiver Widerspruch, und wir müssen endlich beginnen, darüber zu diskutieren, wie wir den überwinden können.
Und eine Weise, in der sich dieser Widerspruch zeigt, ist ja schon in der Wahl und der Art und Weise, wie wir wählen. Denn wir wählen nationale Vertreter in ein europäisches Parlament, die auch mit dem Mandat und dem Auftrag gewählt werden, die nationalen Interessen insbesondere zu vertreten, was ja nur ein Aspekt dieses Grundsatzwiderspruches zu sein scheint.
Ja, das Europäische Parlament ist von der Idee her eine gesamteuropäische Volksvertretung, ist eine supranationale Institution, aber wir können nur auf der Basis von nationalen Listen wählen. Aber dass die gewählten Abgeordneten im Europäischen Parlament mit dem Auftrag, nationale Interessen zu vertreten, gewählt werden, stimmt nicht. Es ist nur so, dass die meisten Wähler das glauben. Und in Wirklichkeit ist ja das vollkommen unsinnig. Bei über 700 Abgeordneten im Europäischen Parlament, ich stelle mir jetzt vor, die 7 Abgeordneten aus Österreich, die kommen noch aus 4 verschiedenen Parteien, also die ja schon untereinander verschiedene Interessen haben. Was sollen die da jetzt im Sinne von nationalen Interessen Österreichs vertreten? Wobei mir ja nicht einmal jemand erklären kann, was das überhaupt sein soll. Ein nationales Interesse. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, und es gibt niemanden, der mir das glaubhaft erklären kann, was im Interesse zum Beispiel eines deutschen Lehrers oder Taxifahrers oder Baumeisters sein könnte, das exklusiv im Interesse eines deutschen Baumeisters, Taxifahrers oder Lehrer wäre und nicht auch im Interesse sogar von portugiesischen oder griechischen Lehrern, Baumeistern oder so. Was für einen Menschen gut ist im Sinne eines gemeinsamen Rechtszustandes, das kann ja nicht exklusives nationales Recht sein. Und es ist auch gar nicht die Aufgabe. Die Aufgabe der EU ist ja, Gemeinschaftsrecht zu produzieren. Und ich glaube, man muss halt auch wirklich immer wieder daran erinnern, dass das, was wir so leichthin nationales Interesse nennen, in Wirklichkeit nichts anderes ist als die Interessen nationaler Eliten. Und die europäische Idee ist einfach eine ganz eine andere.
Wenn ich da gleich einhaken darf, es gibt ja zwei Dinge, die Sie jetzt gesagt haben, die mir bedenkenswert scheinen. Zum einen, dass Sie gar nicht glauben, dass es so etwas wie Politik im nationalen Interesse geben kann oder zumindest heute noch geben kann. Und das Zweite, dass nationale Interessen Eliteninteressen sind oder seien. Mittlerweile wird es ja eher so wahrgenommen, auch im Sinne eines Populismus, dass gerade die nationalen Interessen eher volks- oder völkische Interessen sind und die Eliten gerade nicht diese nationalen Interessen vertreten.
Politische oder wirtschaftliche Interessen von nationalen Eliten, die decken sich ja damit, dass man dem sogenannten Volk Glauben macht oder das dazu bewegt, zu glauben, dass ihre besonderen Interessen verteidigt und gewahrt werden, dass sie geschützt werden, dass die Souveränität nur ihnen zugutekommt. Das kann in einer globalisierten Welt ja eigentlich auch nicht mehr funktionieren. Außerdem stellt es meiner Meinung nach, also wenn ich es einen ganz großen Gestus unterbringen darf, es stellt ja grundsätzlich auch die Menschenrechte in Frage. Ich kann ja nicht ein Recht für mich fordern, dass ich für Menschen mit einem anderen Pass oder einer anderen Nationalität nicht auch anerkennen kann. Und wir haben gesehen, nationale Interessen in der Geschichte waren in der Regel zunächst Wirtschaftsinteressen in Konkurrenz zu anderen Nationen. Das war Konkurrenz um Territorium, um Bodenschätze, um Marktanteile am Weltmarkt und so weiter. Und gleichzeitig hat man dem Volk erklärt, ihr seid besser als die Völker anderer Nationen. Also man hat das Volk mit Nationalstolz und einem falschen Selbstwertgefühl abgespeist und hat inzwischen seine nationalen wirtschaftlichen Interessen in Konkurrenz zu anderen betrieben. Und diese Konkurrenz hat in der Regel in letzter Konsequenz natürlich immer zu Kriegen geführt. Und das war ja auch der Grund, warum die Gründergeneration der Europäischen Union gesagt hat, wenn wir wirklich nachhaltigen Frieden schaffen wollen, auf diesem Kontinent zunächst einmal, dann müssen wir diese Konkurrenz ausschalten. Dann müssen wir dafür sorgen, dass der Nationalismus, der eben immer aggressiver wird beim Betreiben seiner Interessen, dass der überwunden wird durch Institutionen, supranationale Institutionen, die gemeinsamen Interessen gemeinsam verwalten, für die gerechte Verteilung zum Beispiel von Bodenschätzen und Gütern sorgen. Und darum hat es ja mit Kohle und Stahl begonnen. Warum Kohle und Stahl? Kohle und Stahl waren damals kriegswichtige Güter und sie waren eminent wichtig für den Wiederaufbau. Und da habe ich eben die Montanunion gegründet und hat in einer supranationalen hohen Behörde dafür gesorgt, dass man nicht schon wieder beginnt, sich wegen Kohle und Stahl niederzukonkurrieren. Und so hat es begonnen. Und das ist die Idee und die ist immer weitergegangen. Und sie hat, das muss man wirklich in Erinnerung rufen, überraschend weit zunächst einmal getragen. Also weiter, als sich unsere Großeltern oder Urgroßeltern oder die Generation, die die Kriege erlebt hat, sich hätten vorstellen können, zu supranationalen Institutionen wie Rat, Parlament, Kommission, zu einem gemeinsamen Markt, zu einer gemeinsamen Währung.
Und Herr Menasse, wenn ich kurz einhaken darf hier, Sie sprechen ja auch als jemand, der eine generationale Erfahrung hat. Sie haben Ihre Eltern noch in der Kriegsgeneration erlebt. Sie selbst sind 1954 geboren und haben diese 70 Jahre Friedenszeit, die wir jetzt erleben durften, auch biografisch mitvollzogen als Teil dieser europäischen Bewegung. Und Ihr Essay ist ja von einer Sorge oder von einer Diagnose getrieben, die so lautet, es war ein nachnationales Projekt, das sehr lange getragen hat und das jetzt nicht nur stagniert, sondern sogar in eine Art nationale Regression verfällt, die dazu führen könnte, dass dieses Projekt sehr viel stärker, massiver und unheimlicher scheitern könnte, als wir uns das heute klar machen.
Ja, Sie haben das ganz gut zusammengefasst, die Prämisse. Ich glaube, dass die am Scheitern der EU interessiert sind, beziehungsweise die Wähler, die immer stärker nach rechts rücken und die Nationalisten wählen, dass die, glaube ich, sich keine Vorstellung machen, dass die sich gar nicht vorstellen können oder keine Ahnung davon haben, was das dann am Ende für Misere und für Elend produzieren würde. Mhm. Und man muss auch eines in Erinnerung rufen. Wer heute verspricht, die großen Probleme, die großen Krisen, die großen Fragestellungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, national zu lösen, der ist entweder wirklich saudumm oder ein Zyniker, der lügt. Keine Nation, nicht einmal verhältnismäßig große wie Deutschland oder Frankreich, und im globalen Sinn sind das ja auch kleine Länder, kann eines der großen Probleme oder die Krisen, die wir gegenwärtig haben, alleine lösen. Und da brauchen wir gar nicht über die Klima- und Erderwärmung und diese Krisen reden. Das ist sowieso klar. Aber es geht auch um wirtschaftliche Fragen, transnationalen Lieferketten, die Finanzkrisen und so weiter. Niemand kann das alleine. Es geht nur, wenn es geht, durch Gemeinschaftspolitik. Und wer das verspricht, kann nicht liefern, der kann das nicht halten, das Versprechen. Was werden die Wähler sagen?
Das ist eine Radikalisierungsschleife, die Sie dann darlegen, dass die Enttäuschung immer dazu führt, dass man sich weiter verengt. Aber in Ihrem Buch, und das, mir schien das sehr unheimlich, wie Sie das beschrieben haben, weil Sie auch eine Parallele gezogen haben, historischer Art, nämlich den Zusammenbruch des Warschauer Paktes und des Sowjetimperiums. Und da sagen Sie, das konnte sich Monate davor nicht mal jemand vorstellen, dass das in sich atrophisch zusammenfällt. Und habe ich Sie richtig gelesen, dass Sie gesagt haben, wir könnten in einer ähnlichen Situation sein, ohne dass wir uns das klar machen wollen.
Ja, und man kann das ja auch drehen und wenden. Also ich bin ja zum Beispiel der Meinung, dass zumindest meine Generation, also oder die Generation, die bewusst miterlebt hat, den Mauerfall, den Zusammenbruch der Sowjetunion, was wenige Wochen vorher niemand für möglich gehalten hat. Ich bin der Meinung, dass jeder, der das bewusst miterlebt hat in seiner Lebenszeit, nicht mehr das Recht hat zu sagen, dass politisch Vernünftiges nicht möglich ist. Und deswegen müssen wir auch viel, viel stärker in diesem Sinn in Möglichkeiten denken. Was ist notwendig zu tun? Wie können wir das organisieren? Und wie können wir das auch vor allem demokratisch organisieren? Weil das ist ja, glaube ich, etwas, wo wir uns einig sein können. Wir wollen ja keine autokratischen Systeme, auch wenn sie noch so große Problemlösungen versprechen. Also wie kann ein demokratisches Europa ausschauen, das gewappnet ist, demokratisch legitimiert, mit den großen Herausforderungen der nächsten Zukunft umzugehen?
Herr Menasse, Sie sprachen davon, dass wir die Möglichkeitsräume erweitern müssen und auch wagen müssen, sie zu denken. Und eine primäre kulturelle Form, Möglichkeitsräume zu erweitern, ist die Kunst und insbesondere auch die Literatur. Man kann ja sagen, das Europa der Künste und der Literatur besteht schon seit dem 17. Jahrhundert. Es hat sogar ein eigenes europäisches Genre hervorgebracht, den Roman. Man hat das Gefühl, dass den Literaten dieser Tage das Projekt Europa gar nicht mehr so am Herzen liegt, dass es da ganz andere Schwerpunkte gibt und dass die Intellektuellen, vielleicht ist das sogar zu stark, Europa ein wenig aufgegeben hätten als Denkaufgabe.
Ich glaube, sie haben sich nie wirklich damit beschäftigt, aber ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Parallel zu der Renationalisierung der europäischen Staaten, also der politischen Renationalisierung und der stimmungsmäßigen Renationalisierung, ist auch eine Renationalisierung der europäischen Literaturen eingetreten. Es finden in der europäischen Literatur wieder Rasereien der Nationalliteratur statt. Also wenn ich das kluge deutsche Feuilleton lese, dann stelle ich fest, dass der 100. Mauerfallroman oder wie geht's da jetzt mit den Mentalitätsunterschieden zwischen dem Osten und dem Westen in Deutschland und so weiter, wie funktioniert das oder warum funktioniert das nicht, dass diese Romane alle viel, viel wichtiger sind als Romane, die über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Und das hat aber auch etwas, glaube ich, zu tun mit der Sozialisation der Autoren. Als ich studiert habe, Da waren ja noch also relativ intakte Nationalstaaten und das kritische Potenzial der Kunst hat sich gegen die Rückständigkeit des eigenen Staates gerichtet, dass da immer zum Beispiel in Deutschland, dass es da noch immer Nazis in den Behörden oder in der Regierung gab oder dass in Österreich der Katholizismus immer noch so politische Kraft hat, was überhaupt der Zeit nicht mehr und den Interessen der Jungen mehr entsprochen hat. Dass es rückständige Gesetze gab, dass Abtreibung verboten war, Homosexualität in der Strafe und so weiter. Und da war es auch richtig und notwendig, an dem Lebensort, wo der Künstler gearbeitet hat, dagegen zu rebellieren. Aber im Verlauf der weiteren Jahre, ja, ist ja alles viel liquider geworden. Die Grenzen haben sich verflüssigt. Es hat viel mehr Austausch gegeben. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ist zu einer Europäischen Union geworden. Man hat den Schengen-Raum entwickelt, also Europa ohne Grenzen.
Es gab die Erasmus-Jugend, die durch ganz Europa tatsächlich gereist ist und andere Länder kennenlernte.
Genau. Ja, man hat also aus den nationalen Universitäten ist dann die Erasmus-Union entstanden. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, als ich studiert habe, wollte ich einmal ein Gastsemester an der Freien Universität Berlin machen, weil die einen ausgezeichneten Ruf damals hatte. Das war nicht möglich. Wenn ich meiner Tochter das heute erzähle, und ich habe das erzählt, weil sie in Belgien studiert, hat sie zu mir gesagt, Papa, du spinnst, das kann nicht sein. Du bist eine deutschsprachige Universität, du hast nicht einmal eine Sprachbarriere gehabt. Wieso hast du nicht in Berlin studieren dürfen? Es ging damals nicht. Und diese Transformation sozusagen des Felds künstlerischer Interessen haben die Künstler, also die wenigsten, haben das mitgemacht. Und die leben immer noch in ihren Sprachräumen und in der Reflexion der Innenpolitik. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die dazu imstande sind oder die das interessiert, dass die möglichst laut eine über die innenpolitischen Debatten hinausgehende Diskussion einfordern.
Ein Beispiel für solch einen Romancier und auch Intellektuellen wäre zum Beispiel Milan Kundera, den Sie in Ihrem Buch auch erwähnen, der auch eine Art Vision von Europa aus dem Geiste des Romans entworfen hat. Er nannte es das Paradies der Individuen, in dem Menschen als einzigartige Wesen, die sie sind, zu sich kommen können. Und dieser Milan Kundera, das machen Sie namhaft, hat auch gesagt, dass es insbesondere innerhalb der westeuropäischen Intellektualität einen blinden Fleck gibt. Und das ist die Erfahrung von Mitteleuropa und auch die Gewichtung von Mitteleuropa für das europäische Verständnis. Sie sprechen da auch als Österreicher, der ganz nah an der tschechischen Grenze gerne wohnt und sich aufhält. Würden Sie auch sagen, das ist immer noch der Fall, dass diese absolute Blindheit für das Gewicht der mitteleuropäischen Erfahrung ein Problem in diesem Zusammenhang ist?
Ja, erstens einmal gebe ich Ihnen vollkommen recht, einmal was Milan, meines Wissens spricht man in Kundera aus, aber vielleicht haben Sie recht, weiß ich nicht. Ja. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist ein ganz bedeutender europäischer Autor und man kann also von seiner Haltung als Romancier wirklich sehr, sehr viel lernen. Es gibt auch andere, übrigens ist interessant, auch vor allem tschechische Autoren, die sich wirklich als europäische Autoren verstehen oder verstanden haben, wie... Gut, das möchte ich nicht lange Namen nennen, aber ich möchte Folgendes hinaus. Als Österreicher fällt es mir vielleicht leichter, diese Aspekte der Geschichte in ihrem Fortwirken zu verstehen, so wie es auch Kundera tut, als zum Beispiel Deutschen. Wenn ich zum Beispiel nur zurückdenke an die Rekonstruktion Mitteleuropas, so wie sie Milan Kundera gemacht hat, da geht es ja im Wesentlichen ja auch um die Geschichte der Habsburger Monarchie. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Was war die Habsburger Monarchie? Die Habsburger Monarchie war ein gemeinsamer Markt mit einer gemeinsamen Währung, gemeinsamen Institutionen, einer gemeinsamen Bürokratie und einem gemeinsamen Rechtszustand.
Eine Proto-EU, würden Sie fast sagen.
Man kann fast sagen Proto-EU. Und es sind auch darüber übrigens Bücher geschrieben worden. Aber das Interessante ist aber jetzt Folgendes. Sie hatte keine Nationsidee und hat auch nie den Anspruch gehabt, eine Nation zu bilden. Und die Habsburger Monarchie ist nicht deshalb untergegangen, weil sowas nicht funktionieren kann, sondern die Habsburger Monarchie ist letztlich untergegangen, weil die Nationalisten es in die Luft gesprengt haben. Und jetzt wird's interessant. Keine der kleinen Nationen, die daraufhin in Europa gebildet wurden, nach dem Untergang der Habsburger Monarchie, hat auch nur einen einzigen Tag, vielleicht also mit Ausnahme eben der Ersten Tschechischen Republik, das war aber nur ganz kurz, hat nie in größerer Freiheit, in Rechtssicherheit, in Souveränität und wachsendem Wohlstand gelebt im Vergleich zu der Zeit in der Habsburger Monarchie. Sie haben nur erlebt Kriege, Besatzungen, Bürgerkriege, Unterdrückung, Diktaturen. Und Rechtssicherheit und wachsender Wohlstand und Souveränität sind erst zurückgekommen, als diese kleinen Nationen in die nachnationale Entwicklung der EU eingetreten sind.
Herr Menasse, wenn ich das kurz festhalten darf, weil das ja ein unglaublich interessanter Gedanke ist und ein Beispiel für diese Erweiterung des Möglichkeitsraums, von der Sie sprachen. Aus Ihrer Erfahrung und auch Ihrer kulturellen Prägung heraus schlagen Sie uns eigentlich vor, die Habsburger Monarchie als ein Modell einer nachnationalen Ordnung zu erinnern, weil sie eine Möglichkeit wäre, Europa als das zu denken, was es immer hätte sein sollen, nämlich ein nachnationales Gebilde im Sinne einer Friedensordnung, in der der nationale Gedanke keiner ist, der diese Ordnung stören will oder wird.
Ja, ich würde gar nicht so weit gehen zu sagen, man muss die Habsburger Monarchie als Vorbild für die EU nehmen. Da spielen also sehr viele andere Aspekte auch eine Rolle. Wollen wir eine Monarchie? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen eine Republik. Nehme ich an. Ja. Außerdem sind die Voraussetzungen, das Fundament, auf dem wir die Zukunft heute aufbauen, zum Teil eine ganz andere, also durch ganz andere Formen des Wirtschaftens, durch die viel höheren Stufenleiter der Produktivkräfte. Wir haben historische Erfahrungen, die die Menschen in der Habsburger Monarchie nicht gehabt haben und so weiter. Also es geht mir eigentlich nur darum, dass man eine Lehre zieht aus der Geschichte der Habsburger Monarchie, nämlich die, dass der Nationalismus Verderben produziert und schon einmal fulminant gescheitert ist, bis alles versunken ist in Misere und Zerstörung. Und jetzt ist die Herausforderung, wie wir das jetzt mit unseren Mitteln, mit unseren Möglichkeiten am Stand der Zeit sozusagen uns als Kontinent neu organisieren können. Und da ist ein Aspekt auch sehr, sehr interessant und der wird immer übersehen und vor allem von unserer Kommissionspräsidentin völlig auf den Kopf gestellt. Nämlich,
Sie meinen Ursula von der Leyen, nur um den Namen zu nennen.
Ja, ich meine Ursula von der Leyen. Und das ist nämlich Folgendes. Die Gründergeneration des Projekts, das zur heutigen EU geführt hat, haben das Projekt auf Schiene gestellt auf der Basis von historischen Erfahrungen. Also die haben gesagt, wir müssen aus der Geschichte und aus dem eben Geschehenen eine Lehre ziehen. Und das war die Lehre aus der Geschichte. Aber sie haben natürlich nicht wissen können, wie sie die ganze Welt in Zukunft entwickeln wird. Und das Interessante ist, was global sich entwickelt hat, war das, was wir nennen die Globalisierung. Und was ist Globalisierung? Globalisierung ist die Zerstörung von nationalen Grenzen, die Zerstörung nationaler Souveränitäten, transnationale Lieferketten, transnationale Produktionsketten, transnationale Finanzströme und transnationale Krisen. Das heißt, während wir in Europa bewusst den Weg einer nachnationalen Entwicklung eingeschlagen haben, ist er weltweit auch passiert. Die Frage ist jetzt nur, wollen wir das jetzt bewusst gestalten oder wollen wir es, so wie es global passiert, erleiden? Und deswegen habe ich die Ursula von der Leyen erst erwähnt, weil die als Kommissionspräsidentin eigentlich die Aufgabe hätte, Gemeinschaftspolitik mitzuentwickeln und auf diesen Vorteil der Europäischen Union hinzuweisen. Stattdessen sagt sie, Europa muss fit werden für die Globalisierung. Ja, das ist ja vollkommen verrückt. Wir haben das bewusste Projekt. Wir sollen unser Bewusstsein verschenken, um fit zu sein für eine Bewegung, die für wahnsinnig viele Menschen auf der Welt eigentlich verheerende Auswirkungen hat. Das geht mir nicht ein. Und ich finde, wir müssten, wenn wir darüber diskutieren, wie die EU ausschauen soll oder wie wir leben wollen in Zukunft, wie wir Chancengleichheit herstellen können auf dem Kontinent. Es ist ja zum Beispiel nicht einzusehen, warum innerhalb einer politischen Union wie der EU Menschen verschieden hohe Löhne bekommen, je nachdem, wo auf dem Kontinent sie zur Welt gekommen sind.
Ja, da wäre jetzt viel darüber zu sagen, aber natürlich sind die Lebenshaltungskosten in Cardiff nicht die gleichen wie in Wien. Und da würde man sich ja denken, natürlich müssten da Differenzen sich einspielen und die werden sich ja auch ganz offen einspielen. Was mich jetzt aber noch wirklich bemerkenswert erscheint an dem, was Sie gesagt haben. Sie sprachen von einer Erfahrungsprägung einer ganzen Nachkriegsgeneration, die ein europäisches Projekt auf die Schienen gesetzt hat. Und das betrifft eine Konstellation, die vielleicht in vielen anderen Dingen, zum Beispiel auch in der Frage, wie man mit der Erfahrung der Shoah umgeht, derzeit sehr virulent zu sein scheint im kulturellen Raum. Nämlich, dass die sich prägenden Erfahrungen dieser Nachkriegsgeneration sich nicht bruchfrei auf die nachfolgenden Generationen haben übertragen lassen und die Energie beispielsweise eines nachnationalen Projektes sich für die jetzigen Generationen, die diese Erfahrung nicht mehr gemacht haben, anders darstellt und anders bewertet wird. Einfach eine Problematik im Traditionsbewusstsein, dass gewisse Erfahrungen nicht mehr die Prägkraft haben, die sie einst hatten.
Da gebe ich Ihnen recht. Es gibt dann sicherlich einen Knick im Traditionsbewusstsein und im Verständnis der historischen Gewordenheit. Aber andererseits gibt es etwas, das man auch nicht unterschätzen sollte und das man eigentlich abrufen könnte. Es gibt die Erfahrungen unserer Zeitgenossenschaft. Alle die Menschen, die sagen, mit der Shoah habe ich nichts mehr zu tun oder interessiert mich nicht oder ich bin da, es gibt keine Kollektivschuld oder überhaupt meine Eltern sind nach Deutschland eingewandert, die haben damit überhaupt nie was zu tun gehabt und so weiter. Das mag stimmen. Aber die Erfahrung, der Erfahrungshorizont in unserer Zeitgenossenschaft ist ja einer, der aus dem Ganzen doch auch entstanden ist. Zum Beispiel größere Mobilität, größere Freiheiten, zum Beispiel die Niederlassungs- und Arbeitsfreiheit.
Die als Selbstverständlichkeiten von meiner Generation erfahren wurden.
Genau, die als Selbstverständlichkeiten erfahren wurden und die man verteidigen muss, auch wenn man sie selbst nicht nützt. Also es kann ja sein, dass ich in Königsberg bleiben möchte mein ganzes Leben, ja, und dort nicht weggehen möchte, aber es ist doch ein großer historischer Fortschritt, dass diese Mobilität und diese Freiheit möglich gemacht wurde. Und gleichzeitig haben die, die diese Freiheiten jetzt als selbstverständlich nehmen, auch die Erfahrung gemacht, dass sie mit unglaublich viel Defiziten immer noch verbunden sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. 30% der Wiener Erwachsenenbevölkerung hat kein Wahlrecht, weil sie nach Wien gekommen sind, um hier zu leben und zu arbeiten. Das durften. Aber sie arbeiten, sie zahlen Steuern und können nicht wählen. Verstehen Sie, es gibt so viel, das vom Ausgangspunkt, den wir erst heute vorfinden, weiterentwickelt werden muss. Und das ist eigentlich auch vernünftig, wenn man jetzt diese konkreten Sachen diskutiert und nicht sagt, wir müssen jetzt die EU wahnsinnig lieben, weil sie ist die Antwort auf die Shoah. Ja, nein, wir müssen die EU weiterentwickeln, weil sie unsere Lebenschancen verbessert.
Herr Menasse, eine zentrale Figur in Ihrem Essay, das man auch als Streitschrift lesen kann, ist sicher die, dass der Nationalismus der eigentliche Bedrohungsfaktor einer Europäischen Union ist, bleibt und wohl auch sein wird. Es gibt ein Wort, das in Ihrem Essay nicht ein einziges Mal vorkommt, und das ist Patriotismus. Glauben Sie denn nicht, dass es den auch gibt?
Patriotismus leitet sich auch von Patria. Und das Wort Patria leitet sich ab aus einer Zeit, in der es keine Nationen gab. Ja? Also Patriotismus ist ein Kampfbegriff der Nationalisten geworden, mit dem sie sozusagen die Aggressivität des Nationalismus ein bisschen behübschen. Weil man kann leicht sagen, was ist gegen Patriotismus einzuwenden? Patriotismus ist doch was Rührendes und was Schönes. Also ich ziehe den Begriff Heimatliebe vor, aber wir können auch Heimatliebe mit Patriotismus als Synonym verwenden. Ich ziehe Heimatliebe vor und kann Ihnen aber auch damit klipp und klar erklären, warum das nichts mit Zustimmung zu einer Nation oder Liebe einer Nation zu tun haben kann. Ich bin aufgewachsen in Wien und Niederösterreich. Niederösterreich ist das Bundesland und darin ist Wien die größte Stadt. Da kenne ich mich aus, da verstehe ich mehr Nuancen, wenn Menschen reden, als anderswo, auch im deutschsprachigen Raum. Es gibt bestimmte Gerüche, Lichtverhältnisse.
Die kleinen Unterschiede sind für Sie wahrnehmbar.
Die kleinen, ja. Aber auch, es ist auch so, dass ich mich über viele Sachen viel mehr und viel schneller ärgere, weil es mir näher ist und näher geht. Ja. Aber warum soll ich jetzt zum Beispiel Tiroler, die in Bergtälern leben, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühlen würde, mit denen besonders solidarisch sein, weil sie dieselbe Nation angehören oder denselben Pass haben wie ich. Ich kann Freunde in Tirol haben, habe ich auch. Aber ich kann auch Freunde in Maledesio haben, ich kann Freunde am Peloponnes haben. Heimat ist nicht für mich das Territorium, wo die meisten Menschen denselben Pass haben wie ich, sondern wo mich das berührt, das Hiersein und das hier aufgewachsen sein.
Darf ich das kurz aufnehmen?
Das deckt sich nicht mit nationalen Grenzen.
Wenn ich das kurz aufnehmen darf, es gibt vielleicht noch einen dritten Begriff der Philosophin Simone Weil, den man hier ins Spiel bringen könnte, und der lautet Verwurzelung. Dass Menschen und die menschliche Seele, wie Simone Weil sagt, das Bedürfnis hat, sich an einem Orte verwurzelt zu fühlen, in der Sprache, in der Natur, in der Arbeit, in der Gemeinschaft. Das ist noch ein dritter Begriff und er scheint mir deswegen wichtig, weil es ja doch, und das ist in ganz Europa meiner Ansicht nach zu beurteilen, einen Zug zur regionalen Identität gibt, die auch eine sehr regionale sein kann. Und das ist ja noch ein drittes Spielfeld neben dem Nachnationalen und dem Nationalen, nämlich die Stärkung des Regionalen. Ich würde mich fragen, wie Sie dazu stehen in Ihrem sehr nachnationalen und auch institutionellen Verständnis von Europa, das Sie propagieren.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den Sie geben, nämlich emotional, aber auch politisch. Emotional, weil er meiner Meinung nach die Wirklichkeit ausdrückt von Heimatgefühl. Das ist immer regional, das ist eine Form von Bewusstseinstrübung, wenn man das über die Nation sich organisiert, dieses Gefühl. Aber es ist auch politisch wichtig, weil wenn wir fortschreiten mit der Entwicklung eines nachnationalen Europas, und also die Nationen dann irgendwann, wir werden das nicht erleben, Sie müssen keine Angst haben, aber irgendwann werden die Nationen absterben. Auch deshalb, übrigens auch deshalb, weil in der Geschichte alles, was einen Anfang hat, irgendwann einmal ein Ende hat. Und die Nationen sind irgendwann entstanden, werden irgendwann absterben. Durch nachnationale Entwicklung wird das ein bisschen in der Geschichte beschleunigt. Aber wir werden dann, und das muss man jetzt schon beginnen zu denken und zu diskutieren, andere politische Verwaltungseinheiten brauchen. Ja, und da bieten sich die Regionen wieder an. Die Regionen sind viel, viel älter als Nationen, sind historisch gewachsene Kultur- und Mentalitätsräume, ja, die von der Größe her ungefähr alle gleich groß sind in Europa und daher überschaubar für jeden Bürger und jede Bürgerin. Und das könnte dann sinnvollerweise sozusagen, weil wir wollen ja keinen zentralistischen, riesigen Superstaat, ja, das könnten dann die vernünftigen politischen Verwaltungseinheiten sein, die auch vielleicht zum Beispiel durchschlagen auf die Entwicklung des europäischen Wahlrechts, dass jede Region zwar Abgeordnete aus der Region wählt, man würde die dann auch kennen, weil heute kennt ja niemand seine Abgeordneten im Parlament.
Mhm. Aber besteht nicht, Herr Menasser, eine gewisse politische Spannung, auch eine strukturelle Spannung zwischen dem Ideal einer selbstverwaltenden Regionalität, die insbesondere vor Ort über Dinge vor Ort unterscheidet, und dem doch notwendig scheinenden Mandat einer sehr weit und abstrakt gefassten Institution, die wir oft mit dem Namen Brüssel belegen, die doch sehr weit weg von den Regionen große Linien, Vorgaben macht, die in diesen Regionen sehr leicht als entmündigend empfunden werden.
Ja, weil das System widersprüchlich ist und dadurch gibt es sehr viel Unzufriedenheit mit dem System. Aber ich kann Ihnen in Deutschland Städte nennen oder Orte, die sind von Berlin weiter weg als von Brüssel. Also mit der Entfernung, das ist kein Argument. Und es geht ja um das Zusammenspiel. Es geht europapolitisch um die Herstellung eines europäischen Rechtszustandes. Das muss ein wirkliches Gemeinschaftsrecht für alle Europäer und Europäerinnen geben, das für alle gilt, egal wo sie in Europa leben und arbeiten. Und dieser allgemeine Rechtszustand, den muss eine europäische Volksvertretung herstellen. Und wahrscheinlich wird man dann irgendwann auch nicht umhinkommen, in Zukunft wirklich kreative Verfassungsrechtler zu bemühen, eine europäische Verfassung auszuarbeiten, einen modernen Hans Kelsen oder so.
Hans Kelsen ist ein Verfassungsrechtler aus den 20er Jahren in Deutschland insbesondere.
Ja, ein Rechtsgenie. Ja. Ja. Und die Regionen haben ja dann Aufgaben, die innerhalb dieser gleichen Rahmenbedingungen für alle ja immer noch es bleibt ja noch sehr, sehr viel übrig, was man dann gemäß den ganz konkreten Bedingungen politisch entscheiden können muss. Es ist doch klar, dass man in den Alpen andere Bedürfnisse hat als im Flachland, dass man in Städten andere Herausforderungen hat als am Land. Das heißt, dieses Zusammenspiel von gesamteuropäischer Rechtsprechung und Gesetzgebung und konkreten diversen Umsetzungsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Also ich stelle mir dann Europa, wie gesagt, es ist alles unfertig, ich fantasiere, ich träume, ich versuche.
Müssen Sie als Romancier ja auch tun.
Ja, aber ich versuche dann auch die Diskussion zu führen und da muss man halt irgendwann eine Vorgabe machen. Ich stelle mir also Europa vor, auch als Netzwerk von ein Europa der Regionen. Ja. Und das würde auch mehr Identifikation, glaube ich, mit dem ganzen Projekt bewirken können, weil man die unmittelbaren politischen Partizipationsmöglichkeiten sieht, spürt und überblickt und gleichzeitig in der Gewissheit lebt von den gemeinsamen, aufgeklärten politischen Rahmenbedingungen des Kontinents.
Wenn ich da noch nachfragen darf, denn dieses Idee eines regionenstarken Europas, das ist ja nun auch etwas, das sogar im rechtspopulistischen Diskurs eine gewisse Griffigkeit entwickelt, wie mir scheint. Und da gibt es zwei Mobilisierungen gegen Europa. Das eine ist, die in Brüssel entscheiden über Dinge, die uns angehen und von denen sie keine Ahnung haben. Ich mache das sehr holzschnittartig. Und die andere, und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, ist auch die, Sie sagten in Ihrer ersten Antwort, diese Regionen seien identitätsfester. Sie seien viel älter als Nationen, sie seien auch viel traditionsreicher. Und dann gibt es natürlich auch in Europa Regionen, ob aus gutem Grunde oder nicht, in denen die Menschen das Gefühl haben, dass durch Einwanderung und durch Zuwanderung genau diese regionale Identität nicht nur geschwächt, sondern letztlich auch ausgelöscht wird. Ist das nicht auch ein Mobilisierungsfeld, über das man nachdenken muss und das man in dieser Europaskepsis mitdenken muss?
Man muss alles Mögliche mitdenken und berücksichtigen in der Diskussion. Aber ich bin der Meinung, dass die Menschen sich, also die sich fürchten vor Einwanderung oder vor den großen Migrationsströmungen, sich vor allem deshalb fürchten, weil sie anarchisch passieren, weil es kein Regelwerk gibt, weil es keine Einsicht in die Vernunftgründe oder kein Verständnis für Fluchtgründe gibt. Daran ist ja die EU bisher auch dramatisch gescheitert. Ja, also wir haben keine wirklich europäische Asyl- und Migrationsgesetze. Und das braucht es. Und wenn es das gibt oder geben sollte, auf Vernunftbasis, dann wird es genauso funktionieren wie alle anderen Gesetze, die jeder Mensch selbstverständlich einhält. Und man muss sich auch darüber klar werden und auch deshalb müssen wir jetzt langsam beginnen, das viel, viel mehr zu diskutieren. Wir müssen uns klar machen, dass die Migrationsströme, die wir jetzt erleben, ja, ein Kinkerlitzchen sind gegenüber dem, was auf uns zukommt. Weil wenn nämlich einmal die ökologischen Flüchtlinge kommen, ja, die, wenn einmal ein Drittel der Welt verdorrt oder in Überschwemmungen versinkt, ja, und sich auf den Weg machen wird, dann wird das gar nichts gewesen sein, was 2016 war. Und deswegen müssen wir das diskutieren. Wir müssen ein Regelwerk schaffen. Regelwerke schaffen auch Vertrauen. Ja? Und dazu kommt es noch, vor allem zum Beispiel in bestimmten Wirtschaftszweigen oder in sozial bedeutsamen Feldern wie Pflege oder so, dass ein eklatanter Mangel an autochthonen Arbeitskräften besteht. Das heißt, man muss ja auch ganz bewusst Menschen anwerben, dass sie kommen, weil sonst ja auch die Wirtschaft zusammenbricht. Aber im Moment ist das alles den Populisten überlassen, die da Stimmung machen, weil sie zu Recht sagen, das alles funktioniert nicht, das bedroht uns. Also da kann man ja nur wirklich darauf antworten, nicht wir müssen die Regionen vor Zuwanderung schützen, sondern wir müssen diskutieren, wie wir mit diesen Bewegungen umgehen.
Ihr Buch Die Welt von Morgen ist ja in Anlehnung an ein Buch von Stefan Zweig, das die Entwicklungen vor dem Ersten Weltkrieg mitbedenkt und auch eine untergehende Welt zeigt, die im Krieg versinkt. Man kann es in diesem Sinne auch als einen Notruf deuten, was Sie geschrieben haben. Und das ist vielleicht die letzte Frage, die ich an Sie hätte. Mir wären jetzt nicht so viele Menschen erinnerlich, die mit der Kraft, mit der Werf und auch der Wucht sich für Europa einsetzen, wie Sie es tun, schriftlich. Oder anders gefragt, fühlen Sie sich derzeit als europäischer Intellektueller in Ihrem Europäersein ein wenig alleingelassen, weil die anderen Intellektuellen offenbar gar nicht die Wahrnehmungen teilen, die Sie derzeit umtreiben?
Ja. Es gibt so einen blöden Begriff, der heißt, wenn man sich proeuropäisch engagiert, dann heißt es immer glühender Europäer oder so. Mhm. Ja. Das bin ich überhaupt nicht. Ich bin ein Skeptiker und ich möchte verstehen, in welcher Welt ich lebe. Ich möchte einfach meine Zeitgenossenschaft verstehen. Und deswegen beschäftige ich mich damit, weil klar ist, dass die Europäische Union und ihre Entwicklung und das, was sie an Realität produziert, in meine Lebensrealität und in die Lebensrealität aller Europäer im Grunde irgendwie hineinspielt. Also deswegen möchte ich das verstehen und ich möchte es erzählen können. Ich bin ja eigentlich Romancier und der Romancier hat ja die Aufgabe, seine Zeitgenossenschaft in Erzählung zu verdichten. Aber wenn Sie mich schon fragen, also was will ich eigentlich mit diesem sogenannten Engagement? Ich möchte die europäische Idee verteidigen, weil die ist großartig. Ja? Die Produktion des ersten nachnationalen Kontinents, das ist eine wunderbare Idee, kann man begründen stundenlang, warum das eine tolle Idee ist. Und gleichzeitig will ich aber den Status quo und die gegenwärtigen Krisen und Blockaden und inneren Widersprüche und Unzulänglichkeiten der Europäischen Union, so wie sie heute ist, kritisieren und nach Möglichkeit in Diskussionen aufbrechen. Was ich schreibe, ist keine Utopie. Was ich schreibe, ist kein Manifest. Was ich schreibe, ist eine Einladung zur Diskussion.
Herr Menasse, dass man durch Fantasie und durch Imagination Möglichkeitsräume öffnet und trotzdem Kritik übt und kritisch bleibt gegenüber dem, wofür man kämpfen will, das scheint ein ganz europäischer Gedanke von Intellektualität zu sein. Und vielen Dank, dass Sie ihn so eindrucksvoll verkörpern. Danke, dass Sie heute hier waren bei seinem Streit.
Ich danke Ihnen für die Einladung zu dem Gespräch.
Und das Buch von Robert Menasse, Die Welt von morgen, ist jetzt im Suhrkamp Verlag erschienen. Eltern sein ist keine so leichte Sache, auch aus rechtlicher Sicht nicht. Diese Woche empfahl eine von der Regierung eingesetzte Expertenkommission die Legalisierung der Eizellspende und gleichzeitig stärkte das Bundesverfassungsgericht die Rechte leiblicher Väter. Einmal also wurde die Bedeutung leiblicher Elternschaft abgeschwächt, das andere Mal ausdrücklich betont. Was hat das nur zu bedeuten? Darüber denkt Christine Brato in ihrem philosophischen Kommentar nach.
Über 20 Grad im April. Höchste Zeit für einen intellektuellen Frühjahrsputz, bei dem wir angestaubte Glaubenssätze ausmisten. Wie wäre es beispielsweise mit folgendem Kernstück bürgerlicher Ideologie? Die Sorge für Kinder sollte immer und nur von den zwei Personen übernommen werden, die sie erzeugt haben. Moralphilosophisch hat diese Ansicht längst ausgedient. Prominente EthikerInnen wie Anka Gersch argumentieren überzeugend, dass der besondere Wert von Elternschaft vor allem darin begründet ist, dass sich Eltern liebevoll und zeitintensiv um ihre Kinder sorgen. Doch weder Liebe noch investierte Zeit und Fürsorge hängen von biologischer Abstammung ab. Wenn wir Elternschaft für moralisch relevant und schützenswert halten, geht es uns also nicht um biologische Abstammung, sondern um liebevolle Fürsorge. In Regenbogen- und Patchwork-Familien oder unter Adoptiveltern ist diese philosophische Einsicht schon längst gelebte Wirklichkeit. In der deutschen Politik ist sie noch nicht so richtig angekommen. Neuerdings gibt es aber ein paar Entwicklungen, die auf Veränderungen hoffen lassen. So spricht sich beispielsweise der diese Woche veröffentlichte Abschlussbericht einer von der Ampelkoalition eingesetzten Arbeitsgruppe dafür aus, die bisher in Deutschland verbotene Eizellenspende zu erlauben. Diese war hauptsächlich deswegen illegal, weil der Gesetzgeber Angst hatte vor einer sogenannten gespaltenen Mutterschaft und sicherstellen wollte, dass die austragende Person auch diejenige ist, deren Eizelle befruchtet wurde. Indem sie diese Sorge als weitgehend unbegründet zurückweist, betont die Arbeitsgruppe den Wert sozialer Elternschaft. Und auch in einem Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums vom Januar 2024 heißt es, dass im Zweifel das Interesse am Erhalt der gelebten und also der sozialen Familie Vorrang haben muss, auch wenn zudem die Rechte leiblicher Väter gestärkt werden sollten. Letzteres ist diese Woche geschehen durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Doch sogar hier weht ein Hauch frischer Frühlingswind. Denn bei der Urteilsverkündung betonte Gerichtspräsident Stefan Habart, dass es dem Gesetzgeber grundsätzlich freisteht, in Zukunft auch mehr als zwei Personen Elternschaft im rechtlichen Sinne zu ermöglichen. Nimmt man die Einsicht ernst, dass Fürsorge und nicht Abstammung Elternschaft ausmacht, ist dies eine naheliegende Schlussfolgerung. Für ein Kind da sein und es liebevoll in seiner Entwicklung begleiten, können nämlich natürlich mehr als nur zwei Personen. Spätestens seit der Corona-Pandemie sollten wir wissen, dass Eltern oft mehr Unterstützung brauchen, als wir ihnen als Gesellschaft aktuell zugestehen. Wenn es einzelnen Eltern gelingt, andere ihnen nahestehende Menschen fest in die Fürsorge für ihre Kinder mit einzubinden, warum sollten wir ihnen dann für diese Form der Co-Elternschaft keine Rechtssicherheit einräumen? Natürlich profitiert kein Kind davon, wenn eine Unmenge von Erwachsenen sich in seine Erziehung einmischen darf. Es braucht ein Dorf und keine Großstadt, um ein Kind großzuziehen. aber zwei Personen alleine sind sicherlich noch kein Dorf. Durch eine Erweiterung des Abstammungsgesetzes, die rechtswirksame Co-Elternschaft für eine kleine Anzahl verlässlicher Erwachsener ermöglicht, könnte der Gesetzgeber hier einen wichtigen Grundstein legen. Aber so weit sind wir noch nicht. Im genannten Eckpunktepapier betonte das Bundesjustizministerium, dass es rechtlich gesehen weiterhin nur zwei Eltern geben wird. Und die Verantwortungsgemeinschaft, die 2025 kommen soll, klammert eine Neubestimmung des Eltern-Kind-Verhältnisses ebenfalls explizit aus. Die alte Geschichte vom Wert biologischer Abstammung endlich zu den Akten zu legen und Platz für neue Familienmodelle zu schaffen, ist dem Gesetzgeber offenbar noch zu heiß. Schade, denn dafür zu schwitzen würde sich wirklich lohnen.
Ein Kommentar von Christine Bratu. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine erfahrungsreiche Woche wünscht Wolfram Eilenberger.